Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Guten Tag zusammen oder guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag. Das ist beim Podcast ja das Schöne, man weiß nie so ganz genau, wann einem zugehört wird. Tag, Nacht, morgens, mittags, abends, aber es ist ja im Endeffekt völlig wurscht. Wie bereits in den Folgen zuvor angekündigt, heute fast monothematisch, weil es ist eine spannende Woche. Wir rasen mit großen Schritten auf das große Final Four zu. Die Road to Riedhof ist auf den letzten Metern und leider konnten wir in der letzten Folge nicht gemeinsam feiern, aber heute freue ich mich umso mehr. Der Mann, den wir in der letzten Folge schon gefeiert haben, wie nochmal was, ist jetzt endlich mal dabei. Florian Fritsch, der Coach, der es geschafft hat, mit seiner Mannschaft dann doch auf den letzten Zentimetern ins Final Four einzuziehen. Bist du schon wieder nüchtern? Geht's schon wieder oder wie ist die Lage?
Es hat echt gedauert. Also gestern beim ersten Mannschaftstraining nach dem Final Four-Einzug war ich noch leicht lediert, aber da war ich auch nicht der Einzige. Das hat auch einige Spieler noch ein bisschen verfolgt, die Geschichte auf Montagmorgen. Aber jetzt ist soweit wieder alles in Ordnung. Und natürlich auch erstmal von mir. Servus Jens, grüß dich Christoph.
Christoph Herrmann ist heute unser Gast. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt. Der Bundestrainer der deutschen Männer und Jungen. Ich habe selbst jetzt erst vor ein paar Wochen mitbekommen, du hast ja jetzt mittlerweile auch einen Podcast. Willkommen auf der Podcast-Welt.
Ja, das stimmt. Wir bemühen uns da hier mit meinem Freund und Kollegen Christian Marisco zusammen. Haben wir damit mal angefangen, eigentlich aus so einer, aus so einer Schnapsidee heraus fast ein bisschen, haben wir gesagt, ja, wir labern die ganze Zeit so viel Zeug und irgendwie, wenn da Leute so dabei waren, dann war das immer irgendwie auch lustig und dann haben wir gesagt, es wäre vielleicht ganz toll, das mal aufzunehmen und dann haben wir es einfach mal gemacht und es macht uns sehr viel Spaß auf jeden Fall. Also und wir sehen, es ist natürlich auch immer dann, letztlich artet es dann doch auch in eine gewisse Form von Arbeit aus.
Ja.
Und aber, weil man ist ja dann auch ehrgeizig. Wir haben zuerst gedacht, ja, machen wir mal so ein bisschen vor uns hin und ein bisschen zurückhaltend und so. Aber es sollte ja dann doch auch irgendwie gut sein. Denn der Ehrgeiz ist groß. Und aber wir hinken da natürlich noch mächtig hinterher. Wir haben natürlich noch nicht so viele Folgen draußen. Ich glaube jetzt irgendwie knapp 15. Aber wir werden weitermachen. Macht Bock.
Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, Christoph?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Wir haben so ein paar Namen so durchgespielt und da waren wir relativ kreativ. Und dann war es eben irgendwann hieß es ausgelippt, weil wir natürlich irgendwie einen Golfbezug haben wollten, aber eben auch irgendwas mit, was uns so aus dem Mund rausfällt. Und dann sind wir einfach da dabei geblieben. Wir hatten noch verrücktere Ideen, für die ich mich im Nachhinein aber schämen würde, sie vorzutragen. Aber wir finden es mittlerweile ausgelippt ganz gut.
Wie sehen denn deine letzten Tage als Bundestrainer vor dem Final Four so aus?
Also es ist natürlich, fällt das Final Four für mich jetzt speziell in eine Phase, in der insgesamt wahnsinnig viel los ist. Ein Turnier-Highlight, das andere jagt, es war British Amateur, es war die Einzel-Europameisterschaft der Herren, dann war die Team-Europameisterschaft, wo ich auch die Herrenmannschaft begleitet habe. Und aber immer auch mit einem Ohr bei den Jungs war. Und jetzt ist gerade das European Young Masters und jetzt werde ich dann am Sonntag nach 14 Stunden Autofahrt irgendwie nach Hause kommen. Und dann habe ich, Montag, Dienstag, Mittwoch ist dann natürlich so ein bisschen Homeoffice-Kram und sowas alles. Und dann sind auch immer wieder so Sachen, die wir bei Ausgelippt noch versuchen, dann noch einzubauen. Und und dann werde ich natürlich voller Freude mich auf den Weg nach München machen. Und denke aber, dass ich, weil ich im Anschluss mit der Familie auch direkt in Urlaub fahre, kommt die Family schon mal mit. Und ich freue mich, dass das in München ist. Das ist ja eigentlich so meine Heimatecke, da bin ich geboren. Und dann kommt die Family schon mal mit und wir fahren dann von dort aus weiter Richtung Österreich in Urlaub. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Wochenende, was dann so ein gemischtes Arbeits- und Family-Weekend am Riedhof ist. Und ich freue mich auch auf diesen Golfplatz sehr, den ich gut kenne.
Für alle, die es jetzt gerade versuchen nachzuvollziehen, wir nehmen auf am Donnerstag, 25. Juli, also in der Woche vor dem Final Four sozusagen, sind also etwas früher dran, aber es ist wichtig, wir wollen uns heute auch ausführlichst über dieses große Event am Wochenende kümmern, wir wollen darüber sprechen. Im Vorgespräch, Christoph, hast du schon gesagt, das Ding wird ja immer größer. auch medial natürlich, aber wie empfindest du es? Also wie hast du die letzten Jahre, wenn du das Final vor dir nochmal so vor Augen führst, wie ist so die Steigerung von Jahr zu Jahr für dich oder wo ist es am meisten spürbar?
Also grundsätzlich ist es Final Four ja immer schon ein Highlight gewesen. Es gibt ja jetzt seit 2013, also war jetzt 10 Mal, jetzt zum 11. Mal und ist, also fand ich immer irgendwie emotional ein Höhepunkt vom ersten Moment an. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht erinnert, wer schon länger irgendwie in der Szene unterwegs ist, wie 2013 das berühmte Flutlichtfinale, da wo Hubbelrath dann irgendwie da mit einem ganz emotionalen Interview, was viral gegangen ist für damalige Verhältnisse mit Nico von Dellingshausen und so weiter, der den entscheidenden Putt zum Sieg für Hubbelrath gemacht hat, St. Leon Roth geschlagen, bei den Damen auch und so weiter. Es war ganz emotional, auch für mich. Ich habe da gute Erinnerungen dran. Da bin ich nämlich gerade aus St. Leon Roth nach München gewechselt und habe dann da mit den Münchner Damen gewonnen gegen St. Leon Roth im Finale und so. Also ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern. Von dem her würde ich sagen, emotional gesehen war das immer schon brutal und ganz toll einfach. Aber ich würde schon sagen, dass gerade jetzt so diese mediale Bedeutung und auch durch den Einfluss auch sozialer Medien, dass man eben so ein bisschen damit beginnt, in so ein so Infield-Report zu gehen und dass Leute da mit Kameras rumlaufen auf dem Platz und so. Man versucht es also wirklich ja mit allen Mitteln jetzt eben irgendwie ein bisschen voranzubringen. Und es freut mich extrem, weil das ein ganz toller Beitrag dazu ist, Golf eben einfach spannend und, sagen wir mal, zeitgemäß zu präsentieren. Und das braucht dieser Sport. Und da ist national gesehen das ein echtes Highlight, ganz klar.
Wir haben das ja auch hier im Podcast in den letzten Jahren immer mal wieder besprochen, Flo, dass das so ein bisschen immer so unter dem, ich sag mal, wir haben ganz oft gesagt, irgendwie kriegt es keiner mit. Also du hast die großen internationalen Turniere, also auch irgendwann war dann die Challenge Tour wieder auf deutschem Boden und ole ole und dann war das irgendwie ein anderes Ding. Aber das Final Four, wo die deutsche beste Mannschaft Herren wie Damen gekürt wird, das war immer so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist aber in den letzten Jahren schon größer geworden. Zumindest ist es mein Eindruck, seitdem ich auch ein bisschen öfter auch dabei bin, dass da mehr Zuschauer kommen, dass die Öffentlichkeit es auch ein bisschen mehr registriert. Aber das Ding war immer so ein bisschen abseits von allem anderen, oder?
Ich meine, ich gehöre ja noch zur Generation, die die DMM gespielt hat, damals in Berlin. Und es war halt dann wirklich so, yo, da kommen wir halt am Wochenende zusammen, spielen es aus und dann sieht man sich im nächsten Jahr wieder. Das ist es ja nicht mehr. Das ist ja jetzt wirklich eine gesamte Saison. Und auch mit gewissen Kadergrößen dann nochmal dieses Zuspitzen auf das Final Four hin, wo halt wirklich nur noch die 4 besten Mannschaften aus dem Norden und dem Süden zusammenkommen. Und das wird dann auch kann auch medial ganz anders transportiert werden. Und das machen sie auch. Ja, also letztes Jahr, als hier Kollege Kevin Werner das mit in den sozialen Medien übertragen hat, als wir sind ja jetzt auch schon 1-2 Jahre dabei. Und jetzt dann in diesem Jahr mit Sky am Sonntag von 16 bis 19 Uhr. Wir haben jetzt auch im Vorfeld vom Max, der da mitarbeitet bei der DGS, nochmal ein Briefing bekommen, was das jetzt bedeutet, also was da alles an Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, um es halt eben einer breiteren Gesellschaft zu präsentieren. Und ich finde das total cool. Ich finde das Hammer, wie das jetzt einfach transportiert wird, wie das dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Ich habe jetzt aber den Job, in den nächsten 1,5 Wochen viel Medientraining zu machen mit meinen Spielern, weil das ist auch etwas, was ich sagen muss. Ich habe das Gefühl, dass das, was jetzt von so, sage ich mal, Amateurgolfern verlangt wird, was so die Interaktion mit Medien anbelangt, ist eigentlich eine höhere Anforderung als das, was ich zu meiner Zeit auf der Tour hatte. Ja, und da muss ich meine Spieler darauf vorbereiten. On-Course-Interviews, Interviews davor, danach, dass sie sich immer bereithalten müssen. Das sind Dinge, mit denen wir Pros eigentlich schon konfrontiert waren, aber mehr nach eigenem Gusto. Ja, und hier müssen wir natürlich sehr eng zusammenarbeiten, um halt Golf noch besser zu präsentieren. Das heißt, gestern schon beim ersten Training, wieder nach dem 5. Spieltag, bin ich mit dem Handy rumgelaufen, habe jedem Spieler mal ins Gesicht gesteckt und habe gesagt, so, und jetzt kriegst du ein paar Fragen ab. Herr Griesheimer, Sie haben jetzt gerade einen Bogey am letzten Loch gemacht, sind 2 down gegen Ihren Kontrahenten, Bastian Graf. Was ist so Ihre Art und Weise, hier jetzt in dieser Situation wieder das ganze Match zu drehen? Ja, und dann habe ich auch versucht, ein paar fiese Fragen einzuwerfen, einfach, dass die Jungs darauf vorbereitet sind und dass sie nicht darüber irgendwie eine Leistungseinbußen haben. Aber das sind alles Maßnahmen und Entwicklungen, die einfach Golf deutlich aufregender machen.
Jetzt ist ja dieses Jahr das große mediale Thema, dass der Sonntag, hast du gerade schon gesagt, Flo, von 16 bis 19 Uhr auch live auf Sky im Fernsehen übertragen wird. Das ist eine Premiere, das gab es bis dato noch nicht. Also ja, da sind Kamerateams rumgelaufen und das wurde dann am Ende zusammengeschnitten zu einem, das gab es auch von jedem Spieltag bis dato natürlich. Merkst du, zumindest jetzt in deiner Mannschaft, dass das plötzlich eine Rolle spielt, auch bei den Spielern selbst, dass sie wissen, okay, ich werde 3 Stunden, oder nicht ich, aber es wird 3 Stunden im Fernsehen übertragen. Macht das jetzt irgendwas oder ist es mittlerweile völlig egal, weil wird ja eh alles gefilmt irgendwo?
Also bei mir befeuert es die Spieler umso mehr, weil sie das Gefühl haben, dass wenn sie zu Hause in der Schule sind oder in der Uni oder in den Familien und dann sagen, ja, wir gehen zum Spieltag, wir haben erste Bundesliga, ja, dann haben die Leute dort nicht so wirklich einen Bezug dazu, weil ist halt keine Coverage da, ja. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, hey Leute, wir haben die Chance am Sonntagnachmittag, wenn ihr da mit eurem Eis und Bierchen oder was auch immer auf der Couch hockt, könnt ihr mir zuschauen, wie ich um eine deutsche Meisterschaft im Fernsehen spiele. Ja, das heißt, die Leute drumherum kriegen auf einmal einen ganz anderen Bezug, eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was der Spieler macht in seinem Umfeld. Und das befeuert dann auch den Spieler, weil er einfach Bock drauf hat und er will dann auch im Finale sein und er will dann auch dieses Einzelspielen am Sonntagnachmittag. Also das hat auf jeden Fall positive Effekte, nicht nur für die Spieler selber, sondern auch für das Umfeld der einzelnen Spieler, auch das Umfeld der Clubs, ja, die dort sind, ja. Und die haben ja dann auch die Möglichkeit, die müssen dann nicht nach München zwangsläufig, wäre natürlich cool, wenn sie da sind, aber die haben ja dann die Möglichkeit, 100, 200 Leute im Clubraum machen Sky an und schauen ihrer Mannschaft zu, wie sie im Fernsehen um die deutsche Meisterschaft spielt. Ich will jetzt nicht sagen, die DGL, das Final Four, ist auf einer Ebene wie so ein Champions League Finale. Das will ich nicht sagen. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weg. Aber es ist da einfach die Vorstellung, dass da 100 oder wie viele auch immer Leute im Clubhaus rumhocken, vielleicht wie so ein Public Viewing, und dann sagen, ja, das ist der Basti, mit dem ich vor 5 Jahren im Men's Day mal gezockt habe, der jetzt die Chance hat. Ich meine, das ist doch Hammer. Das ist doch geil. Ja, das ist ein ganz anderes Mitfiebern, das ist ein Stärken des Leistungssports in den Clubs, und ich persönlich glaube, und da bin ich mal gespannt, was Christoph dazu sagt, ich glaube, im Vergleich zu anderen Nationen kann es, also das sage ich jetzt als jemand, der aus dem Leistungssport kommt, es unserer Golfgesellschaft schon gut tun, wenn der Leistungssport oder der Sport an sich in der Golfgesellschaft noch eine größere Wahrnehmung erfährt.
Ja, also wenn ich da gleich, kann ich gleich darauf antworten. Das ist natürlich hundertprozentig genau so. Ich denke, dass Deutschland sicherlich in puncto Leistungsgolf speziell noch etwas mehr Entwicklungsland ist, was man häufig auch an der Fachkompetenz von Publikum und so weiter irgendwo, glaube ich, auch international durchaus wahrnimmt. Und das kriegt man gesagt, wenn man so unterwegs ist, auch international, dass es eine allgemeine Wahrnehmung auch ist. Und da wird es natürlich Zeit, dass es immer besser wird. Ich glaube, es ist schon viel besser geworden, aber da ist natürlich noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und ich finde das absolut großartig, dass wir jetzt wirklich da so eine Chance haben, sogar über das nationale Geschehen, auch aus dem Amateurbereich, auch aus dem Spitzenamateurbereich, auch das Medium Fernsehen, was, glaube ich, immer noch eine, gerade in der Zielgruppe, eine hohe Relevanz hat, und dass dort das jetzt eben präsentiert werden kann, das finde ich also absolut fantastisch. Und genau die Szenen, die Flo gerade beschrieben hat, dass da im Clubhaus vielleicht irgendwie alle Leute da zusammensitzen und sich das ansehen, machen mich total zuversichtlich, dass wir sogar einschaltquotenmäßig auch mit Tour-Events, vielleicht nicht mit dem Sonntag beim Masters irgendwo mithalten können, aber mit Sicherheit mit dem Donnerstag bei der Buick Open. Bin ich überzeugt davon. Einfach weil der persönliche Bezug zu dem einen oder anderen Spieler da ist und man dann doch irgendwelche Persönlichkeiten, Personen kennt, die da rumlaufen. Und ich glaube, dass es eine tolle Veranstaltung wird und ein großer Erfolg und damit zur bleibenden Einrichtung werden kann. Und das würde mich sehr freuen.
Es wird übrigens auch zeitgleich einen Livestream auf der deutschegolfliga.de Website geben, also nicht nur auf Sky, sondern man kann es tatsächlich auch quasi for free auf deutschegolfliga.de dann auch angucken. Wird auf jeden Fall mal ein spannendes Erlebnis. Auch für mich übrigens, wir können es an der Stelle vielleicht mal sagen, das wird mein kleines, aber feines TV-Debüt. Und ich freue mich auch, Christoph, dass wir zwei da mal in der Kabine zusammensitzen und uns das Finale der Herren gemeinsam da mal reinziehen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde wahrscheinlich nervös sein wie nochmal was, aber ich freue mich auf diesen Tag. Es wird bestimmt super, super spannend. Und wenn ich dann auch noch weiß, dass du, Flo, da draußen eventuell dann am Sonntag auch noch läufst als aktiver nicht Spieler, aber Coach der Finalmannschaft. Das wäre natürlich dann auch nochmal irgendwie überragend. Was ich spannend finde, weil es Flo auch gerade angesprochen hat, ist dieses ganze Social-Media-Thema, was es ja vor 10, 15 Jahren noch nicht in dieser Größe und in dieser Kapazität gab, wie es jetzt ist. Auf Bundestrainerebene, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen abholen, gibt es da sowas wie Coachings oder geht ihr darauf ein, dass die da ein bisschen aufpassen oder ist es im Golf jetzt noch nicht so wie, keine Ahnung, beim Fußball oder so?
Also grundsätzlich müssen wir das tun, das ist ganz klar. Ich glaube, dass wir da drin aber auch noch besser werden können. Im Moment ist natürlich so, dass wahrscheinlich eher im Bereich derer, die das dann zu begleiten hätten und zu vermitteln hätten, wahrscheinlich eine Kompetenzlücke eher vorhanden ist als bei den Spielern selbst. Das heißt, der Umgang mit Social Media ist bei den Spielern natürlich Alltagsgewohnheit und bei den Trainern ist es eher angelernt. Also ich glaube, dass ich für meine Altersgruppe da relativ fit bin, aber natürlich ist es kein Vergleich zu dem, was wie die Jungs und Mädels da grundsätzlich damit umgehen. Aber Schulungen, was da wie und da geht es aber natürlich auch um Kollisionen, die haben könnten, wenn es um irgendwelche Sponsorenüberschneidungen geht oder dass man sich als Nationalspieler natürlich auch mit unüberlegten Dingen, die man da raushaut, ganz schön in die Nesseln setzen kann und dass man als Nationalspieler eben dann nicht nur für sich selber steht, sondern auch für das Golfteam Germany und eben im Zweifelsfall für die ganze Nation mit dem Bundestrainer mit dem Bundesadler auf der Brust oder eben für seinen Verein oder so. Das muss man den Spielern sicherlich immer mal wieder bewusst machen. Aber Medientraining gehört natürlich dazu, was bei uns schon, das ist schon gemacht. Das heißt, die Medienvertreter des Golfverbandes und der DGS kommen dann da dazu und helfen da schon mal so ein bisschen und geben da so entsprechende Hinweise. Aber auch das, was Flo jetzt angesprochen hat, dass wir die Spieler natürlich auch auf Interviews und all diese Dinge vorbereiten müssen, das haben wir natürlich schon auch. Wobei jetzt diese Dimension der Live-Berichterstattung während der Matchplays ist jetzt nicht Alltag. Ja, also auch auf großen internationalen Wettbewerben erleben wir das ja eher nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es den Trainerkollegen gelingt, das in ihre Vorbereitung mit einzubeziehen. Aber ich glaube, ich höre da ja schon rein und spreche mit den Leuten und so. Im Allgemeinen ist einfach die Freude so groß darauf, dass man das, glaube ich, einfach mit so einer freudigen Gespanntheit dann annimmt. Und ich glaube, das wird gut und die werden das gut wegstecken und das wird der Spannung eher zuträglich sein.
Darf ich da gleich einen kleinen Exkurs machen? So ein bisschen, so ein bisschen schon Bezug zum Thema, aber nicht direkt.
Also, stell dich ans Flipchart, leg los.
Ja, ich leg einfach mal los. Also ich durfte ja die A-Trainer-Ausbildung machen beim DGV und fand ich übrigens eine tolle Ausbildung. Und wir kamen da ab und zu mal zu sprechen auf so Aufgabenbereiche, das nennt sich trainingsbegleitende Maßnahmen. Ja, also du hast so Training am Mann, ich mache jetzt 2 Stunden Mannschaftstraining und dann mache ich halt irgendwas. Ja, aber so eine Mannschaftsbetreuung auf diesem Niveau, das endet ja oder beginnt ja jetzt nicht um 17 Uhr mit dem Aufstellen von Hütchen und endet nicht um 19 Uhr mit, okay, Tschakka, Leute, nächste Woche wieder am Freitag 17 Uhr, sondern ich habe mal für mich einfach mal das Ganze getrackt. Ich habe so ein Verhältnis von 1:2. Also für jede Stunde, die ich am Mann verbringe ich 2 Stunden abseits des Mannes für den Mann. Ja, da ist Dinge drin wie Wettkampfplanung, Trainingsplanung, Auswertung von Statistiken, Sprechen mit dem Funktionsteam, weil jeder hat dann vielleicht auch seinen Physio oder seinen Heimtrainer oder den Nationaltrainer und den Landestrainer und hast ihn nicht gehört und einen anderen Heimtrainer. Das heißt, die Kommunikation ist extrem groß und jetzt auch gerade im Vorfeld zum Final Four kriege ich das erst recht mit. Und ich glaube, diese Entwicklung auf Landes- und Bundesebene, wie sich diese Ligen entwickeln, zwingen uns Trainer dazu, und das finde ich auch gut, über, sag ich mal, unseren Horizont hinauszugehen und eben nicht nur Training jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr zu machen, sondern einfach zu realisieren, dass Spieler auf so einem Niveau, und inzwischen ist das wirklich hoch. Ich muss wirklich sagen, das Niveau in der DGL ist inzwischen wirklich hoch. Die haben ein ganz anderes Bedürfnis und das muss befriedigt werden. Und es muss unser Antrieb sein, das auch abbilden zu können. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich die DGL in den nächsten Jahren so ein bisschen entwickelt, vor dem Hintergrund, dass wir Heimtrainer natürlich diese ganzheitliche, holistische Betreuung nicht abbilden können, weil die Clubs überschaubare Ressourcen haben. Ja, die müssen sowieso schon eine komplette DGL-Saison stemmen. Das war ein Riesenkostenfaktor. Damals, wie gesagt, der Christoph weiß auch noch, war es ein Wochenende, komm mal zusammen und das war's. Und jetzt musst du halt wirklich über 6, 7, 8, 9 Wochenenden, je nachdem, ob du noch Relegation spielst und bei dir im Bundesland, ob es da auch noch was gibt, musst du ja teilweise 11 bis 15 Mann durchfüttern und übernachten und hast vielleicht noch Trainingslager. Also die Budgets sind ja extrem gestiegen, ja, und oder mussten steigen. Und wenn wir jetzt Trainer noch dazu kommen und sagen, hey, aufgrund des Systems brauchen wir mehr Ressourcen, um das abbilden zu können, was notwendig ist, auf dieser Ebene, auf diesem Level konkurrenzfähig zu sein und auch noch das abbilden zu können, was von der Liga erwartet wird von uns. Weil, wie gesagt, ich kriege das ja jetzt alles mit in Vorbereitung zum Final Four, da kriege ich halt Anrufe, Flo, kannst du uns noch das besorgen? Flo, kannst du uns noch jenes besorgen? Also die DGS halt dann an mich. Wir brauchen noch Bilder von den Spielern. Kannst du den da mal eintragen? Welcher Spieler ist denn da jetzt gesetzt? Welcher kommt denn da jetzt dazu? Wann reist ihr denn an? Welche Kleider habt ihr denn, damit wir euch auseinanderhalten können? Ja, das heißt, die Anforderungen steigen und am Ende müssten eigentlich die Clubs die Kosten tragen. Und da bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren vertragen wird. Versteht mich nicht falsch, die Entwicklung finde ich super. Am liebsten würde ich mich noch mit mehr Zeit um die Mannschaft kümmern, um jeden Einzelnen. Aber irgendwo muss ich halt dann auch meine Brötchen verdienen. Und dazu brauche ich halt eben auch einen Club, der sich das leisten kann.
Du brauchst ein Sekretariat.
Ja, brauchst du wirklich. Also jeder, ich bin überzeugt und das siehst du ja auch inzwischen auch in den meisten Golfclubs. Also St. Leon Roth hat zwei Leistungssportkoordinatoren, Frankfurt hat einen Leistungssportkoordinator, Münchner Golfclub hat einen Sportmanager, Eichenried hat einen Sportmanager. Ich meine, Miriam Hiller war so das Paradebeispiel, die erste eines Sportkoordinators in Berlin. Also jeder gut aufgestellte, Christian Landvermann als Sportmanager ehemals, ich glaube jetzt ist es nicht mehr, in Falkenstein. Also jeder große Golfclub, der an der DGL teilnimmt, hat inzwischen verstanden, ich brauche eine Vollzeitkraft, die sich nur um den Leistungsbereich kümmert. Ja, und bei uns in Mannheim machen das halt Ted und ich quasi in unserer Freizeit. Und das müssen wir irgendwie geregelt kriegen.
Ist es jetzt so eine Art Stellenausschreibung? Also können wir jetzt hier offiziell sagen, Mannheim-Firnheim sucht ehrenamtlich?
Also ich brauche Leute, die sehr große Erfahrungswerte haben. Ja, in diesem Bereich, die extrem flexibel sind, nonstop erreichbar und kein Geld dafür wollen.
Gut,
das Stille.
Sieht die Stelle aus.
Es tritt Stille ein. Aber das ist wunderbar beschrieben, was du da sagst. Ist natürlich, es ist einerseits beschreibt es genau die Absicht, die mit der Einführung der DGL verbunden war. Denn natürlich ist es so, dass genau durch dieses ganzjährige Spiel oder nicht ganzjährig, aber zumindest saisonal durchgängiges Spiel, war es notwendig, dass eben auch Mannschaften überhaupt existieren, die ganzjährig zusammen trainieren. Dadurch sind Trainerstellen oder zumindest eben partielle Trainerstellen geschaffen worden und man hat sich eben nicht auf ein Wochenende vorbereitet, auf irgendwie ein oder ein verlängertes Wochenende, wo man vielleicht gesagt hat, ja, treffen wir uns dann vielleicht 4 Wochen vorher und machen so ein bisschen, sondern man fängt jetzt im Oktober an, sich vorzubereiten, dann auf die Spieltage, die dann irgendwie im April oder Mai dann beginnen und dann geht es so zack, zack, zack los und das ist eine völlig andere Hausnummer, aber ist natürlich genau zu der beschriebenen Größenordnung gereift, insbesondere in den oberen Ligen, wo die Spieler so eine Qualität haben, dass sie dann natürlich auch erwarten, dass das natürlich, dass immer alles bezahlt wird für sie, dass das Training nichts kostet und so, wo sie es auch erwarten dürfen und wo das eben auch zum Förderumfang dann gehört. Und es ist fürs deutsche Golf aus meiner Sicht einer der Bestandteile gewesen, die jetzt, man kann das ganz gut ablesen. Die DGL gibt es jetzt seit 10 Jahren und wenn man sich ansieht, wie sich die Qualität im Golf, und ich finde, man kann es besonders gut im Herrenbereich ablesen. Ja, wir hatten nun 10 Jahre lang, gab es halt keinen Sieg auf der Tour und dann kamen doch ja gleich mal 4 innerhalb von einem Dreivierteljahr oder so. Und ich würde jetzt nicht sagen, das ist 1:1 und ausschließlich gar der Entwicklung in der DGL zuzuschreiben. Aber die DGL ist sicherlich ein Bestandteil der Maßnahmen, zumindest derjenigen, für die der Verband etwas kann. Es gibt immer auch Entwicklungen, die nicht unbedingt der Verantwortung des Verbandes zuzuschreiben sind oder der Verbände oder der Vereine, aber doch im Verbund aller Beteiligten ist das auf jeden Fall auch eine Weichenstellung gewesen, die ich für richtig halte. Und da kann man schimpfen, wie man will, als Verein, die natürlich immer schimpfen über die hohen Kosten, aber im Endeffekt sind wir froh, dass sie dann halt irgendwie gestemmt werden, ob durch irgendwelche Sponsoren oder Gönner oder eben dann auch mitgetragen durch Leute wie engagierte Trainer, die arbeiten wie die Geisteskranken eben auch mal ohne Bezahlung. Und wie du sagst, wenn du deine Arbeit beschreibst, sprichst du ja jedem engagierten Trainer aus der Seele. Und zweifellos weiß auch jeder Trainer, dass dein Verhältnis hier 1:2, wo du sagst, hier eine Stunde am Mann und dann muss ich aber hier 2 Stunden so, wem willst du denn diese Rechnung stellen? Also finanziell gesehen jetzt. Du kannst nicht an den Verein sagen, alles klar, hier habt ihr ja mich 1 Stunde lang gebucht für den Spieler XY, ich schreibe jetzt mal 3 Stunden auf, weil ja, das geht so und nicht. So. Natürlich ja, das geht's nicht.
Du kannst nicht hingehen und sagen, hey Verein, ich habe jetzt mal 2 Stunden telefoniert, ich hätte gern 2 Stunden bezahlt. Nee, ja, das geht halt nicht.
Und deswegen muss man immer sehen, es ist immer auch vom Engagement von Einzelnen abhängig, ob das ein Ehrenamt ist oder ein engagierter Pro, der halt bereit ist zu sagen, alles klar, ich gebe hier keine Privatstunden in der Zeit, sondern ich ziehe das durch und nehme dadurch halt natürlich weniger Geld ein und lebe aber auch in diesem Ding drin, dass Leistungsgolf eben auch einfach mein Ding ist und dass es natürlich auch, sagen wir mal, nicht pekuniäre, befriedigende Aspekte gibt, die man da herausziehen kann. Aber die sind endlich, das weiß ich. Deswegen, wir brauchen das Geld.
Genau. Jetzt kriege ich aber die Kurve zurück zum Final Four. Wie gesagt, ich habe DGL gespielt, oder damals hieß es nicht DGL, DMM 2002 bis 2008. Ich bin jetzt seit 2015 wieder dabei, als Playing Pros erlaubt wurden. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan, und ich nehme andere Dinge wahr. Inzwischen nehme ich wahr, Playing Pros früher waren so, boah, muss ich da jetzt wirklich mitspielen? Ich könnte ja auch was anderes machen, total nervig, was soll das? Ey, ich kann mich erinnern, Yannick de Bruyne hat ganz klar gesagt, natürlich werde ich für Hösel spielen. Seid ihr komplett bescheuert? Also das hat er, glaube ich, bei den BMW Open im Interview gesagt. Für den 5. Spieltag, natürlich bin ich da am Start. Ja, also Da stellt sich inzwischen gar nicht mehr die Frage, sondern das ist so, außer es gibt wirklich ganz prekäre Gründe dagegen, werden wir da mitspielen. Auch ein Jiří Cuska spielt die ganze Zeit mit für St. Leon Roth. Ein Philipp Meo ist jetzt noch sehr stark aktiv für Berlin. Ja, also inzwischen hat es sich so geändert, dass die Pros auch wirklich mitspielen wollen, dabei sein wollen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt betrachte, was beim Final Four passiert, der Druck, der da ist, oder auch sich überhaupt fürs Final Four qualifizieren zu können, die Beständigkeit, die du brauchst über 5 Spieltage von jedem einzelnen Spieler, ja, und die Qualität der Plätze, die wir inzwischen haben. Ja, natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem European Tour Platz, ist noch eine andere Nummer. Aber natürlich will sich jeder Golfclub entsprechend präsentieren und macht halt da schon deutlich mehr Aufwand. Die Ausbildung, ich beschreibe es jetzt mal technisch. Die Ausbildungsinhalte, wenn man welche rausfiltern will, für angehende Playing Pros in der DGL und im Final Four, was Druck anbelangt, was Spielkonstanz anbelangt, was die eigene Jahresplanung und Trainingsplanung anbelangt, die sind sehr, sehr gut. Und inzwischen würde ich so weit gehen und sagen, DGL kann ein elementarer Ausbildungsbaustein für eine Profikarriere sein. Weil in dem Alter, auf dem Niveau, wirst du kaum Situationen kriegen, die so druckgeladen sind, wo jemand abliefern muss, auch im Fernsehen, vor Leuten, für seine Mannschaft, für seinen Verein, vielleicht für sich selber, je nachdem, welche Motive da vorhanden sind, wie im Final Four. Und das, ich muss sagen, die letzten 3 Jahre haben mein Bild von der DGL wirklich sehr stark geändert.
Großartig! Ich bin total begeistert. Finde ich ja total toll, dass du das sagst, Flo. Begeistert mich wirklich. Das, mega das ist geil.
Am Anfang bin ich reingegangen. Ich meine, welche Erinnerungen hatte ich denn? DMM und mit St. Leon Roth damals, als ich gespielt habe, immer wieder zu scheitern, nicht ins Final Four einzuziehen. Ja, das waren meine Erinnerungen. So, und jetzt komme ich rein und darf erleben, wie Wolfgang Glawe mir sagt, ich will diesen 3-Meter-Putt haben. Ich will ihn haben. Ich will diesen 3-Meter-Putt haben. Er hat ihn bekommen, locht ihn und wir alle drehen durch. Und dann das Stechen gegen Berlin, das war ja das Verrückteste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Bis 21:45 Uhr haben wir gespielt Und ich konnte natürlich meinen Spielern nicht übel nehmen. Am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin und schaue bei Instagram rein, sehe ich, dass jeder noch zwischen Mitternacht und eins irgendeinen Scheiß reingepostet hat. Aber die waren so voll mit Adrenalin, wenn ich denen gesagt hätte, so jetzt kriegt jeder noch mal hier ein bisschen Alete und ein bisschen Zwieback und jetzt gehen wir schön um 23 Uhr schlafen. Ach, vergiss es. Die sind alle wach gewesen. Das geht doch nicht. Ich ja genauso. Das, wir haben geträumt, geschwärmt von diesen Situationen. Und das ist was, also auch wenn ich mich jetzt zum dritten oder vierten Mal wiederhole, das ist was ganz Besonderes und ich bin total glücklich, dass ich diese Dinge erleben darf.
Mein erstes Final Four war in Hamburg vor 4 Jahren, war mein erstes Final Four in Hamburg und da habe ich noch 2 Sachen im Kopf. Das erste ist natürlich eigentlich sind es 3. Das Schärfste war die Party am Ende, mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was da passiert, aber das einfach so, letzter Putt fällt, Siegerehrung, und dann gehen aber alle Lampen an. Innerhalb von 2 Sekunden flippen ja alle aus. Und aus Konkurrenten von vor noch 15 Minuten werden Best Buddies und alle fallen aufeinander her und umarmen sich und feiern gemeinsam ihre Saison. So habe ich das irgendwie empfunden und ich fand es überragend. Was dann im Fall der Fälle etwas später mit einzelnen Golfkarts auf der Anlage noch passiert ist, will ich an der Stelle jetzt nicht ausführen. Da gab es dann noch sehr lustige Geschichten. Das zweite war dieses Gerücht, was plötzlich am Finalsonntag über die Anlage waberte, war, Hurley Long kommt direkt von den Olympischen Spielen und spielt noch.
Ja.
Und das war wirklich wie so, was, der kommt hierher? Das war damals so richtig spürbar, dass dann alle so gespannt waren. Und dann war der plötzlich wirklich da, Hurley, ja. Und hat tatsächlich ja dann auch noch gespielt. Aber ich glaube, der kam direkt vom Flieger. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das damals gelaufen ist. Und eben dieses, was ich völlig unterschätzt hatte, dieses Event war, ja, Ryder Cup so ein bisschen. Also einfach so dieses Emotionale innerhalb der Mannschaften. Also auch diese gewisse Lautstärke, das Anfeuern, das alles war da drin irgendwie. Und deswegen versuchen wir ja auch hier im Podcast schon jedes Jahr hier zu erzählen, wenn ihr die Chance habt, geht dahin, guckt euch das an, 3., 4. August in München oder eben dann am Sonntag auf Sky, weil das ist einfach, das ist einem, glaube ich, nicht richtig bewusst, so als, ich sage jetzt mal, normaler Golffan, als Amateur, was da abgeht an den Tagen.
Also ich schaue mir jetzt noch die Videos, die Ausschnitte an von dem Stechen damals und wir kriegen alle jederzeit immer wieder Gänsehaut und teilweise wässrige Augen. Also ja. auch dieser Moment, wenn du an dieses erste Tee gehst, dieser Sonntagnachmittag letztes Jahr und dieser erste Abschlag, wo es dann wirklich in die heiße Phase ging, damals im Finale gegen St. Leon Roth, da standen teilweise mehr Personen um diesen ersten Abschlag rum, als bei mir, wenn ich am Sonntag bei irgendeinem Tourturnier aufgeteet habe. Und dann stand ich echt da und denke mir, wenn ich schon damals ein bisschen Muffensausen hatte, wie geht's denen denn jetzt? Die haben das ja quasi noch gar nicht erlebt. Also, und da haben ja auch ein paar Spieler gesagt im Anschluss, ich wusste gar nicht mehr, wie ich heiße und wie ich überhaupt den Schläger greifen soll. Ja, aber aber da dann durchzugehen oder auch mit einem Spieler von mir zu reden, hey, bist du ready fürs Stechen? Und er so, mir geht's so beschissen, ich brauche eine zweite Unterhose, ich bin gerade dabei, hier hinten irgendwo im Busch irgendwie zu reiern, aber ich will da raus, ich will ich will da spielen. Das finde ich Hammer. Das einfach, hands down, finde ich Hammer.
Hey, und wir hatten sogar Hooligans und Bengalos diese Saison auf der Anlage.
Ja, es ist einfach, ja, Mic drop, ich bin durch.
Wie ist denn eigentlich die Kommunikation zwischen dir, Flo, als Mannschaftscoach, dann zu den Bundestrainern, in dem Fall jetzt zu euch dann halt einfach, kommuniziert ihr oft, trefft ihr euch oft oder ist es so, dass deine Spieler dann eben zum Bundestrainer müssen, also zu Christoph dann fahren? Wie ist das unter so einer Saison? Also wie oft sind Teile deines Teams dann bei Christoph oder wie oft telefoniert ihr oder trefft ihr euch? Das würde mich mal interessieren.
Der Austausch hat natürlich viel damit zu tun, wo die Spieler, in welchen Kadern sind Spieler. Das muss man immer so sagen. Das heißt also, von unserer Seite aus ist die Kommunikation natürlich in erster Linie zu den Heimtrainern unserer Spieler. Und jetzt ist es gerade so, dass in meiner Mannschaft ist zurzeit kein Spieler, der bei Flo in der Mannschaft ist. Deswegen ist unser Kontakt dort eher relativ selten. Ich gehe davon aus, dass natürlich andere Mannheimer Spieler, die bei uns im Profikader sind, wir haben ja jetzt diese Einteilung, dass wir quasi der Uli Eckhardt, der vormals die Herren betreut hat, jetzt ausschließlich, um da nochmal eine andere Betonung reinzusetzen, die Profis betreut. Dort sind sehr wohl einige Spieler auch aus Mannheim, die ehemalig da in der Mannschaft waren oder auch immer noch um die Mannschaft herum sind und immer wieder wie Marc Hammer oder so, die da immer mal wieder auftauchen. Und die sind dann im Profikader und dann wird es dort wahrscheinlich einen entsprechenden Austausch geben. Wobei man da wiederum sagen muss, dass eben auch, das merke ich jetzt, wo ich quasi für Jungs und Herren zuständig bin, ist auch die Einflussnahme, die wir dort hineingeben, die sinkt mit zunehmendem Alter der Spieler. Das muss man einfach ganz klar so sehen. Die Spieler haben dann eben zunehmend ihre eigenen Kreise um sich herum mit ihren Heimtrainern, mit ihren, dann ja sind manchmal noch Teamtrainer und andere Leute auch noch an Bord. Und so bekommt dann jeder in diesem Reigen der beteiligten Trainer seine Aufgaben für eben bestimmte kleinere Verantwortungsbereiche zugeordnet. Aber die Kommunikation mit allen Beteiligten ist das A und O, damit dort nichts verwässert, damit dort jeder immer Bescheid weiß, wo der Spieler gerade steht und wie es weitergehen soll. Aber die Spieler werden in dieser Kommunikation selbst auch immer eigenständiger. Das ist mein Eindruck. Je älter die werden, umso mehr ist es so, dass der Spieler halt da steht und dass der sozusagen sich eher die Informationen eben von seinen Satelliten, und dazu gehören wir dann eben auch holt. Aber wie gesagt, die Kommunikationsintensität so in der Ebene zwischen den Trainern, wie bei Flo und mir, die würde davon abhängen, ob es Spieler gibt, die er betreut und die bei uns im Kader sind. Was im Moment nicht der Fall ist. Und mit anderen Trainern, wie Kollegen jetzt hier auch, die auch in Hubbelrath auftauchen, im Riedhof auftauchen. Ich war schon bei Hubbelrath, weil ich Alexander Schmidt im Kopf hatte. Der hat zum Beispiel eine ganze Menge von jungen und Herren Nationalspielern da drin und Marco Schmuck auch natürlich auch aus SLR. Und so mit diesen Trainern haben wir dann, sagen wir mal, natürlich sehr viel regelmäßiger dann zu tun. Aber das kann im nächsten Jahr schon wieder anders sein. Das kommt eben einfach darauf an, wie der Kader zusammengesetzt ist.
Jetzt haben wir ja dieses Jahr noch die Besonderheit, also wir hatten es jetzt gerade bei Hurley und damals dem Final Four in Hamburg, da waren aber die Olympischen Spiele schon vorbei. Dieses Jahr ist es so, dass die Wettkämpfe in Paris teilweise an denselben Tagen stattfinden. Jetzt ist es für einen Bundestrainer natürlich schon ein bisschen doof, oder? Dass du da jetzt mit dass du zwei große Events, die wichtig sind, parallel hast. Oder ihr habt euch wahrscheinlich gut aufgeteilt, aber dennoch.
Okay. Paris wollte einfach nicht eine Woche verlegen. Wir haben es versucht.
Ja, genau.
Ich kann sagen, hätte man ja machen können eigentlich.
Nochmal nachgehakt. nee, aber das ist tatsächlich natürlich überhaupt nicht weiter schlimm, sondern wir haben ja Gott sei Dank da eine entsprechende Aufgabenteilung und die Olympischen Spiele sind natürlich eine ganz reine Profi-Angelegenheit und deswegen sind für den DGV dort die für die Profis zuständigen Bundestrainer Uli Eckhardt und Stefan Morales vor Ort. Und das ist für mich eher dann natürlich auch mit emotional, aber trotzdem ist meine Aufgabe natürlich die Entwicklung von Spielern, die vielleicht eines Tages dort am Start sind. Und ich bin für den Herren- und jungen Amateurbereich zuständig und der ist nun definitiv auf Final Four-Ebene unterwegs und dann eben auf anderen, ansonsten auf anderen internationalen Amateurturnieren. Und dort sehe ich mich, dort ist unser Einfluss wichtig aus meiner Sicht. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn wir, weil die Olympischen Spiele haben einfach natürlich eine riesige Strahlkraft. Und natürlich würde ich mich extrem freuen. Und ich glaube durchaus, dass wir Spieler haben, die natürlich auch bei so einem Turnier konkurrenzfähig sein können. Das ist ganz klar. Aber trotzdem ist mein Platz in dem Fall jetzt ganz klar beim Final Four. Und trotzdem werde ich natürlich, wie alle Golfinteressierten, dann auch hinschauen, was die beiden Mädels und die beiden Jungs, die dort für Deutschland antreten dürfen, was die dort leisten. Aber das ist von unserer täglichen Arbeit, zumindest von meiner, doch relativ weit entfernt. Ja, und selbst für unseren Profi-Bundestrainer ist es eine Ausnahmesituation, weil wir natürlich ganz klar dort auch jetzt natürlich auch Spieler haben, die nicht immer im Trainingsalltag auch des Profi-Bundestrainers zu Hause sind.
Wir haben in den letzten Folgen immer, wenn wir über die Olympischen Spiele mal gesprochen haben, haben wir immer mal überlegt, gerade wegen der Strahlkraft und gerade da kann ja mal jemand vielleicht zufällig in das Programm reinseppen, der mit Golf bis dato noch gar nicht so viel am Hut hatte. Oder auch die Golffans, die sich das reinziehen. Wäre es nicht spannend, da eine ganz andere Spielform zu nehmen, als die, die wir halt immer haben?
Unbedingt.
Sagst du auch?
Also ganz klares Ja, weil, aber genau das ist der Grund, warum man das macht. Tatsächlich haben die Olympia-Verantwortlichen mit zur Aufnahmevoraussetzung des Golfsports, haben sie das erklärt, dass quasi die Spielform, das war durchaus in den Golfverbänden zumindest nicht einhellig die Meinung, dass es wieder mal das Vier-Runden-Zählspiel sein soll. Aber man hat das durchaus dann auch so verfügt, dass man sagt, es soll die Spielform sein, die quasi dominant in dem entsprechenden Leistungsbereich in der Welt ist. Und deswegen hat man das entschieden. Da für Golf, das, aber das ist schwer zu erklären, dass den Verantwortlichen. Es ist einfach, das Olympische Golfturnier hat quasi aus meiner Sicht mehr diese Wirkung in die Allgemeinheit hinein, in die allgemeine Sportwelt hinein, in der Wahrnehmung der Sportart Golf in dem Reigen anderer Sportarten. So, da ist das Olympische Golfturnier extrem wichtig. Für die Golfer an sich behalten ja weiterhin Majors und andere Events wie Ryder Cup und so weiter natürlich ihre zentrale Bedeutung in den Karriereideen junger Spieler. Das Olympische Golfturnier hat eben eher diese andere Strahlkraft und deswegen würden wir Verantwortlichen dort für Förderung und so weiter und Förderung des Golfsports im Allgemeinen, wie es der DGV ja natürlich leisten muss, natürlich sehr wünschen, dass dort ein viel publikumswirksameres Event stattfinden würde, so was weiß ich was, eben in einem Team, in einer Teamveranstaltung, vielleicht sogar gemischt mit Damen und Herren und dann in so einem Ryder Cup Modus oder sowas. Das würde, glaube ich, dort viel spannender sein, denn ansonsten wird Golf weiterhin natürlich dann im Fernsehen da auch als Zuschaltsportart, wenn gerade nichts anderes läuft oder man während des Marathonlaufs halt mal schnell wegblendet, weil man sich nicht alle 42 Kilometer anschaut und so, dann haut man mal schnell so eine Golfrunde rein. Und man muss ja zugeben, dass von der Spannung her die ersten drei Runden im Golf ja auch vergleichsweise wenig bieten. Man stelle sich vor, ja, jeder Sportinteressierte wie ich auch, ich schaue mir ja bei Olympia auch alles an, aber doch vornehmlich dann, wenn es um Medaillen geht. Und wenn noch ein Deutscher mitspielt, dann ja erst recht, dann interessiere ich mich auch auf einmal für Sportarten, mit denen ich nichts am Hut habe. Aber gerade wenn es um Medaillen geht, wenn da irgendwie halt jetzt irgendwas stattfindet und man weiß, die Medaillenentscheidungen sind am Sonntag, dann interessiert es halt nicht. Und das ist sehr schade. Und diese solche Matchplay-Situationen, wo es immer relativ schnell um Sieg und Niederlage geht, böten sich mehr an und dann für seine Nation dann gemeinsam da irgendwie zu spielen, das hätte sicher seinen Reiz, aber ich glaube, da werden wir nicht Gehör finden, aus anderen Gründen.
Schade eigentlich. Naja.
Ja.
Dieses Wochenende, 3., 4. August, Golfclub München-Riedhof, das Final Four. Wir können ja schon mal so ein bisschen, ach nee, mit euch kann ich das gar nicht machen, ihr dürft ja gar keine Tipps abgeben, oder? Also wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen doof, wenn, ja, okay. Also bei den Damen, erstes Halbfinale ist St. Leon Roth gegen Hubbelrath, zweites ist Hamburg gegen die Stuttgarter. Was mich als Stuttgarter natürlich extrem stolz macht, dass meine Heimatstadt in Anführungszeichen beim Final Four zum ersten Mal in der Form vertreten ist. Also ich bin da parteiisch, tut mir leid. Bei den Damen darf ich es ja auch sein, Flo, oder?
Ja, das ist vollkommen in Ordnung.
Wobei, nein, ich bin ja jetzt Sky-Kommentator plötzlich am Sonntag. Ich muss ja komplett neutral sein. Ich muss jetzt neutral sein. Ich darf ja gar nichts mehr sagen, um Gottes Willen.
Alles klar, dann sagen wir drei einfach, die Besseren werden gewinnen.
Die Besseren werden gewinnen. Dann bei den Herren, nur damit wir alle mal auf nochmal alles angeguckt haben, St. Leon Roth gegen Berlin und Hubbelrath gegen euch, Mannheim, Firnheim. Guckt ihr euch jetzt auf das Halbfinale bezogen jetzt nochmal Hubbelrath irgendwie an oder konzentriert ihr euch nur auf euch? Wie funktioniert so eine Vorbereitung jetzt aufs große Finale oder aufs Halbfinale jetzt erstmal?
Natürlich hat man so Erfahrungswerte gemacht in den letzten Jahren, was für eine Aufstellung irgendwie gut war und was nicht so gut war, womit man gut gefahren ist, was nicht so war. Man versucht, neue Spieler irgendwie einzubauen, wo das dann am besten reinpassen könnte. Ich persönlich war immer ein riesengroßer Freund, einfach sein eigenes Ding zu machen und dann sollen die anderen im Zweifel reagieren. Das kommt vielleicht einfach aus meiner prägenden Zeit in St. Leon Roth, als wir vom Spielerkader her so dominant waren, dass es eigentlich fast egal war, wie wir aufgestellt haben. Das mag vielleicht sein. Ich weiß, dass einige Kollegen damals so wie heute gerne taktisch reinrotieren. Die halten dann ihre stärksten Spieler auf der Reservebank und rotieren die halt rein, je nachdem, wie sie es halt gut finden. Wie gesagt, da habe ich nicht so viele Erfahrungswerte drin. Ich weiß nicht, ob so etwas funktioniert oder nicht. Am Ende, wenn so etwas funktioniert, ist man immer irgendwie der riesengroße Chef und der große Taktiker. Wenn das in die Hose geht, dann ist man der Vollidiot. Für mich ist es dann immer so ein Tanz auf Messers Schneide. Es kann funktionieren, muss nicht funktionieren. aber ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Nicht, dass wer auch immer das dann hört, weiß, wie ich vorgehe.
Für alle, die sich übrigens den Platz nochmal reinziehen wollen, ich kannte den bis dato auch noch nicht. Kevin Werner hat mit Sonja Knebel das Ding jetzt mal gespielt und ihr könnt euch das auf YouTube angucken seit dem 25. Juli, seit dem Abend, an dem wir jetzt gerade auch aufzeichnen. Wir verlinken das Ganze mal in unseren Shownotes. Ist ja ein Platz, der nicht ganz unspannend ist, ne? Also ich habe in diesem Beitrag auf YouTube, ich glaube, gefühlt 80.000 Mal den Begriff Risk and Reward gehört. Und hier und da sind die Bahnen schon spannend. Also da gibt es schon so ein paar Dinger, wo sich auch viel entscheiden kann und so weiter und so fort.
Boah, hätte ich für den Begriff Risk and Reward einen Shitstorm bekommen, dass ich mal wieder viel zu viele Anglizismen und Fachbegriffe nutze. Können wir es jetzt bitte umschreiben? Nicht, dass ich dann wieder, dass ich ganz wieder ganz viel Hate kriege auf den sozialen Medien. Können wir einfach sagen, wir haben ganz viele Risiko- und Mehrwertlöcher.
Risiko- und Mehrwertlöcher, das ist viel einfacher, ja klar. Naja.
Nein, das ist schon richtig. Also in der Infobroschüre, die wir im Vorfeld bekommen haben, haben sie schon angedeutet, dass sie vorhaben, einige Löcher von vorne zu spielen. Riedhof ist jetzt auch nicht der unbedingt allerlängste Golfplatz und es gibt auf jeden Fall den Spielern und Spielerinnen die Option, Matchplay-gemäß, finde ich, zu agieren, halt einfach viele Optionen zu haben vom Tee. Und das ist das, was ich spannend finde. Also spannend finde ich jetzt nicht, wer haut den besten Drive mit der Bahn runter und wer haut dann das beste Siebeneisen ins Grün, sondern wie entscheiden sich die Spieler in welchen Situationen, weil dann auch so ein bisschen die Persönlichkeit durchkommt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und dass darauf Rücksicht genommen wird und dass dann der Platz auch für ein Matchplay-Turnier hergerichtet wird, finde ich sehr sensibel und finde ich gut.
Das wird auf jeden Fall super und gerade diese Schlusslöcher geben aus meiner Sicht da sehr viel her. Ja, es ist ein bisschen so ein tricky Viererloch, die 15, die 16 ist kurzes Fünferloch erreichbar, aber mit Wasser überall und so, dann nochmal ein kurzes Viererloch und dann die 18 ist auch ein Viererloch, was aber vom Tee aus attackiert werden kann und so. Also da werden wir ganz viel spannendes Zeug sehen und es gibt wirklich taktisch viel zu entscheiden für die Spieler in den entscheidenden Situationen und es ist fürs Matchplay also wirklich wirklich super. Also deswegen gibt es ganz sicher viele spannende Situationen und ich schaue mir ja, weil du vorher diese Paarungen ansprachst, natürlich das wirklich also extrem gerne an. Ja, wir sehen, Hubbelrath hat da im Norden gewonnen mit einer relativ neu aufgestellten Mannschaft, mit einem neuen Trainer, ganz neue Situation. Haben sie wirklich eine ziemlich gute Saison gespielt, aber auch durchaus mit Höhen und Tiefen, also auch nicht durchgängig, immer nur an der Spitze, zum Schluss dann doch eindeutig und immer stärker werdend. Ja, mit viele Spieler, die ich gut kenne, weil sie bei mir im Kader sind. Und Mannheim dann auf der Zielgeraden wirklich beeindruckend, das muss man ja ehrlich sagen, mit einem Wolfgang Glawe, den ich natürlich auch bei den Turnieren, die ich vorher beschrieben habe, in den letzten Wochen immer getroffen habe und der immer besser geworden ist, immer stärker geworden ist, gar nicht so ausnehmend und immer nur sensationell im College unterwegs war. Jetzt ist er wieder da und spielt wirklich immer sicherer von Woche zu Woche. Und der ist ja so unfassbar explodiert. Der hat ja Ergebnisse gespielt, die man wirklich, und jetzt, wir kennen ja schon ein paar gute Ergebnisse, aber es ist wirklich fantastisch gespielt hat. Und der ja auch so ein Mannschaftsfighter ist und ein Tim Kretschmann, auch so ein Typ, der sagen wir mal, international und vielleicht auch in der nationalen Wahrnehmung ein unterschätzter Mega-Player ist einfach, der auch unglaublich niedrige Ergebnisse zu spielen in der Lage ist. Also Mannheim hat wirklich eben auch richtig starke Typen da. Der Mannschaftszusammenhalt hat mich immer beeindruckt und ist Mannheim nicht die einzige Mannschaft, die immer im Final Four war? Ich glaube, es ist so, ne?
Ja.
Also ist ja, was ja sowieso allein schon für sich spricht, das Mannheim-Viernheim, ja, was ja jetzt nicht per se einfach so das ist natürlich ein alter Traditionsverein mit ganz viel sportlicher Geschichte, dennoch ist es nicht ein Verein, der per se einfach so als Riesenfels dasteht, sondern der einfach sportlich immer über sich hinauszuwachsen in der Lage ist. Also ein mega spannendes Halbfinale schon werden. Und genauso auf der anderen Seite sicherlich SLR immer irgendwo Top-Favorit, ist ja auch der Titelverteidiger. Und dann aber gegen Wannsee, die auch immer wieder über die mannschaftliche Geschlossenheit Dinge bringen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, die immer mit Fans anreisen. Da werden auch in München Leute mit Schals rumlaufen für Wannsee, die wirklich über die Stimmung kommen und die auch in ihrem Heimspieltag dann letztlich die Weichen erst gestellt haben. Also jetzt kenne ich mich im Herrenbereich besser aus als bei den Damen, das ist ganz klar, weil es mein Metier ist. Aber da warten fantastische Partien schon im Halbfinale und deswegen freue ich mich auch auf den Samstag schon sehr. Ganz zu schweigen natürlich vom Sonntag, aber der Samstag wird schon mega cool. Und deswegen, also ich habe natürlich, wenn ich sage, Favoriten, wenn ich sage, natürlich gibt es immer auf dem Papier irgendwie Favoriten, aber das hat die Vergangenheit nur mehr als deutlich gezeigt, dass du das mal komplett in der Pfeife rauchen kannst. Das wären offene Matches, ist gar keine Frage. Und ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen und irgendeinen dort jetzt sagen, wo ich glaube, der packt's oder so. Das auf keinen Fall. Bin sehr, sehr gespannt.
Das sind wir. 3.4. Wochenende München. Das Final Four. Und wir sind da, Christoph ist da, alle sind da. Wenn ihr auch da seid, umso schöner. Wenn nicht, Sonntag, Sky oder Livestream auf deutschegolfliga.de. Flo, dir drücke ich alle Daumen in den letzten Tagen, dass das alles mit deiner Mannschaft verletzungsfrei und stressfrei und was auch immer euch gut tut, macht es. Dann sehen wir uns in München, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, dass ich den Platz nicht ganz kaputt mache beim MM davor.
Spielst du da noch mit?
Wenn du Hilfe brauchst, ich bin an dem Zeitpunkt schon fertig mit der Vorbereitung, dann kann ich rauskommen und kann dich dann ein bisschen coachen. Mach ich einfach
Vielen Dank. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Alle haben irgendwie so meine Telefonnummer, egal bei welchem Turnier, wenn noch ein Platz plötzlich frei ist, ruft man mich an. Das ist ja, also tatsächlich, ich habe mich jetzt heute angemeldet und ich bin sehr gespannt. Cool. Und habe mir deswegen auch das Video bei Kevin nochmal auf dem YouTube-Channel angeguckt und habe dann festgestellt, oh, das ist ja alles gar nicht meins. Aber ich werde morgen online noch ein paar Bälle bestellen.
Sehr gut.
Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf alles, was kommt. Das Final Four wird großartig. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Christoph, für deine Zeit.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Freue mich sehr.
Bis bald. Wiedersehen.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.